Ihr Freund, es gibt Menschen, die würden am liebsten alle Grenzen abreißen, Grenzen zu überschreiten. Das ist so mein Eindruck, das ist inzwischen modern geworden. Und ein Vorbild für diejenigen, die gerne Grenzen überschreiten, ist ja Michael Jackson geworden. Sein Tod bewegte vermutlich deshalb weltweit so viele Menschen wie kaum ein anderes Ereignis im Jahr 2009. Er war Sänger, er war Komponist, er war Tänzer, er symbolisierte mit seiner Musik und mit seinem Lebensstil das Streben nach Grenzüberschreitung. Es war seine Botschaft, die Botschaft von Michael Jackson durch das, was er musikalisch machte und durch die Art und Weise, wie er gelebt hat. Streben nach Entgrenzung, Streben nach absoluter Freiheit scheint möglich zu sein. Das wird vermittelt. Alles Vorgegebene sollte man hinter sich lassen, sich selber neu erfinden. Und das hat Michael Jackson versucht. Vor allem mit seinem Körper. Bei manchen Fotos konnte der unbefangene Beobachter nicht auf Anhieb sofort feststellen, handelt es sich hier um einen Mann oder um eine Frau. Oder bei der Hautfarbe, da streitet man sich heute noch, ob er seine Haut aufhellen ließ oder ob er eine Hautkrankheit hatte. Michael Jackson war Vorbild in einer Welt, in der sich die Grenzen auflösen, weder Mann noch Frau, weder Schwarz noch Weiß. Und das Ergebnis, viele seiner Fans leugnen bis heute, dass Michael Jackson gestorben ist. Denn wer an Entgrenzung glaubt, da kann nämlich die letzte Grenze unseres Lebens, den Tod, nicht akzeptieren. Also ich sage mal, diese Entgrenzungsreligion, in dieser Entgrenzungsreligion ist es die Hölle, wenn ein Mensch an seine Grenzen kommt und wenn er an seine Grenzen kommt, merkt er, dass er nicht frei ist, sondern in einem Gefängnis sitzt, auch wenn das keine JVA ist, auch wenn das kein Knast ist mit Gitterstäben. Ist das Grundgefühl, ich bin eigentlich eingesperrt, ich bin in einem Gefängnis. Und die schlimmste Gefängniszelle ist eben unser begrenztes Leben, aus dem wir nicht ausbrechen können in ein ewiges Leben. Und viele sagen ja, wahres Leben gibt es nur dort, wo der Mensch sich selber entwirft, alle Vorschriften, Grenzen, die verhindern nur die Freiheit für unser Leben. Die Vorschriften kommen von anderen Menschen. Wenn ich mich nach anderen Menschen und nach anderen Vorgaben richte, dann laufe ich persönlich ja nur als Kopie durch die Landschaft. Wer will denn das? Ich will mich als Original entwerfen, mein Leben neu erfinden. Und bei manchen, die auf diesem Trip sind, fliegt dann nicht nur alles, sondern auch noch Gott über Bord. Und davor haben sogar, und das finde ich erstaunlich, manche Atheisten Angst, dass Gott auch noch über Bord fällt. Denn wenn es Gott nicht gibt, ist unterm Strich alles erlaubt. Voltaire, der Star der Aufklärung, wenn der einige Freunde zu Besuch hatte, zum Abendessen eingeladen hatte, haben sie natürlich wie immer über die Nicht-Existenz Gottes diskutiert und er hat Vorkehrungen getroffen. Alle seine Bedienstete haben frei bekommen. Denn er hatte Angst, dass sie an der Tür lauschen, den Diskussionen folgen und vielleicht dem Atheismus verfallen können. Er schickte alle Bedienstete fort, weil er Angst hatte, sie könnten ihm ja dann, wenn sie dem Atheismus verfallen wären, im Schlaf töten und ausrauben. Warum soll jemand gut gehen sein, wenn es keinen Gott gibt? Das war die Idee dahinter. Um einen, der Gott über Bord geworfen hat, und den geht es in einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, da geht es um einen jungen Mann und da geht es um einen Vater. Und ich muss von vornherein gleich mal sagen, der Vater in dieser Geschichte, da meint Jesus, das ist Gott, der Schöpfer dieser Welt und der dir das Leben gegeben hat. Und der Junge in dieser Geschichte, das bist du und ich, egal ob alt, jung, Männlein oder Weiblein. Der Junge hat wie die meisten jungen Leute den großen Hunger nach Freiheit. Und er unterschied sich aber von allen anderen schon in der Schulklasse wesentlich, weil er nicht nur diesen Traum träumte, sondern er hat ihn konsequent umgesetzt. Er wollte nicht nur träumen, er wollte Grenzen niederreißen, er hat die Schule abgebrochen, so stelle ich mir das vor, sein Erbe noch zu Lebzeiten vom Vater ausbezahlen lassen. Dann ist er von zu Hause abgehauen, der Vater, musst du wissen, ist stinkreich und mit der American Gold Card in der Tasche, die er natürlich vom Vater bekommen hat, macht er sich nun auf und er verlässt das Vaterhaus. Endlich die ganz große Freiheit. Endlich die engen Grenzen im Vaterhaus nicht mehr ertragen müssen. Endlich die Grenzen der 10 Gebote abschütteln, die ja nur einengen, so war seine Denke. Die Freunde, die sind neidisch bei dem, was der sich alles leisten kann. Die Mädchen, die lassen sich frei halten. Der Autohändler macht ein Top-Geschäft bei ihm. Alle Türen stehen ihm offen, weil er Knete hat. Nun hat der Junge aber ein Problem. Er merkt, bei allem, was er hat und genießt, er kann diesen Lebenshunger nicht wirklich stillen. Er sagt sich, Hunger, den stillst du dir nur, wenn du dir alle Wünsche erfüllst. Aber wie ist das mit diesem Lebenshungertrieb? Der ist so stark, dass jemand, der an einem beglückenden Ziel angekommen ist, sich sofort nach einem neuen Ziel umschauen muss. Er hat sich jetzt gerade das Haus gebaut. Und kaum ist er eingezogen, muss er sich schon überlegen, was soll denn nun das nächste Ziel sein, damit ich endlich glücklich werde. Man hat gerade das erreicht und schon schaut man, in Goethes Faust wird es so schön beschrieben, und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Also während das erreichte Glück wir genießen, gieren wir bereits nach dem Nächsten. Das verändert sich ständig, es ist uns sozusagen immer eine Nasenlänge voraus und nie wirklich für uns erreichbar. Und diese Sehnsucht nach Freiheit, mit Hunger nach Leben, die kann eben dann unter Umständen auch Menschen in die Sucht treiben. Ich komme ja aus Sachsen, ich wohne im Vogtland. Und in Sachsen gibt es eine Brauerei, die hat geworben mit dem Spruch, mach dir doch dein Glück auf. Mit der Anlehnung an diesen Bergmanns Gruß, Glück auf. Mach dir doch dein Glück auf. Und daneben stand die beworbene Flasche Bier. Da muss ich sagen, ich bin kein Kostverächter, ich trinke gerne mal einen guten Rotwein oder Whisky. Aber bei diesem Spruch mit der Flasche Bier, da habe ich meine Probleme. Weil ich schon so viele getroffen habe, die in der Jugendzeit einen auf großen Max gemacht haben, sagt man bei uns, damit geprahlt haben, was sie alles wegschlucken und das auch noch mit Freiheit verwechselt haben. Und irgendwann haben sie sich in einem Gefängnis wiedergefunden. Wir merken plötzlich, es ist ein Irrtum. Der Mensch kann sein Glück nicht vom Alkohol bekommen, er hat ein Gefängnis bekommen und das nennt man dann Sucht. Und dieser Irrtum hat Tausenden das Lebensglück gekostet. Sie sind ja glücklos geworden, sie sind süchtig geworden, alkoholkrank eben. Und die Karriere, die ich dann höre, wenn ich bei den Freunden vom Blauen Kreuz zu Gast bin, die geht so, erst war der Führerschein weg, dann war der Job weg, dann war die Ehefrau weg und das Haus war auch bald weg. So sah die Karriere vieler Menschen aus, die in Alkohol ihr Glück gesucht haben. Und so sieht auch ungefähr die Laufbahn des Jungen aus. Er ist von der Sehnsucht in die Sucht gerutscht, von der Freiheit in die Abhängigkeit. Das sagt sich vermutlich, naja, beim Alkohol gibt es mehr Prozente als auf der Bank, also lege ich mal dort mein Geld an. Was ist das mit der Sucht? Die Sache hat dich im Griff und nicht du die Sache, um die es geht. Ich muss trinken, ich muss Drogen nehmen, obwohl man erst gedacht hat, man hat die große Freiheit gefunden. Ich muss spielen, dann ist man in der Spielsucht gelandet. Ich muss bestimmte Seiten im Internet anklicken und dann landen vor allem Männer in der Pornosucht. Ich muss feiern, ich muss laut sein, ich muss Musik hören, weil ich Angst vor der Ruhe habe, denn in den ruhigen Minuten kommen die wesentlichen Fragen hoch, aber da finde ich keine Antworten. Und da muss ich mich zurieseln, immer schön Smartphone an und Radio und was auch immer. Und ich muss Geld ausgeben, um mir damit ein schönes Gefühl zu verschaffen. Und dann landen manche in der Kaufsucht. Wisst ihr, wir haben ganz schnell vergessen, dass Gott, wie in dem Lied vorhin, wo ich das versucht habe, deutlich zu machen, alles zur Verfügung gestellt hat. Eins hat der Junge inzwischen vergessen. Alles, was er besitzt, alles, was er benutzt, alles, was er genießt, hat er von Gott, dem Vater, erst zur Verfügung gestellt bekommen. Sein Geld, seine Kleidung, sein Essen, sein Trinken, der Körper, den er hat, seine Begabungen, die in seinem Leben angelegt sind. Alles gute Sachen, die der Vater ihm gegeben hat, damit sein Leben gelingt. Aber sein Problem ist, er benutzt diese guten Gaben vom Vater ohne Gott. Er gebraucht sie nur für sich. Und da entfernen sich die guten Gaben des Vaters vom eigentlichen Sinn. In diesem Augenblick entfernen sie sich vom eigentlichen Sinn und es dauert nicht lange, da machen die guten Gaben uns kaputt, obwohl sie dazu gedacht waren, dass unser Leben gelingt. Und das ist auch bei dem Jungen. Sein Geld, das macht ihn größenwahnsinnig und abhängig. Es macht nicht nur frei, sondern auch abhängig. Zum Beispiel in der Kneipe, wenn er wieder mal eine Runde gegeben hat, er braucht inzwischen den Beifall der anderen, weil das für sein Ego so gut ist. Sein Körper wird zum Sexsklaven seiner Vernunft. Das war ursprünglich ein ganz geniales Geschenk vom Vater. Seine Vernunft, die eigentlich dazu da ist, den Willen Gottes zu erkennen für mein Leben und dann im Leben umzusetzen. Diese Vernunft geht auch vom Vater weg, diese wunderbare Begabung. Und in der Fremde, wo sie von Gott weggegangen ist, erfindet sie Argumente gegen Gott und gegen seine Ordnungen. Und das Leben geht kaputt. Wisst ihr, viele Leute, die meinen, dieser junge Mann, der hat doch so ein tolles Leben, so ein toller Typ. Was der sich alles leisten kann, von außen gesehen, wird er bewundert. Aber wer genauer hinschaut, der weiß, eigentlich geht es ihm so wie einem Fisch, der das Aquarium verlassen hat. Und genommen, so ein Fischlein beschließt, ich springe raus aus dem Aquarium und liegt dann unten auf dem Boden. Einer unserer Söhne hat ein Aquarium gehabt. Und wenn wir beide dazugekommen wären, ich hätte zu meinem Sohn gesagt, guck mal, der ist hier rausgesprungen, der Fisch, der liegt jetzt hier auf dem Boden, der bewegt sich hier draußen an der frischen Luft viel schneller als da drin im Wasser. Das bekommt ihn besser, lass ihn doch hier. Hätte mein Sohn sofort gesagt, mein Alter spinnt. Da beiden ist ja eigentlich uns klar, der Fisch kann nur dort in Freiheit leben, in dem Element, für das er geschaffen ist. Das ist nun mal das Wasser. Und der Mensch ist in der Beziehung zum Vater, zum lebendigen Gott geschaffen. Das ist das Element, für das wir geschaffen sind. Und wer da wie dieser Junge rausspringt, der hat eben dann auch einiges noch, was er zuckt. Aber es sind eben aus Sicht der Bibel, der Heiligen Schrift, Todeszuckungen. Ja, merkt, je mehr sich Spaß leistet, umso mehr nimmt die Freude ab. Er ist inzwischen satt vom Spaß, hat das ganze Leben satt, die ziellose Langeweile, die treibt ihn, aber weiß nicht mal, wo sie ihn hintreibt. Es ist kaum zu fassen, das, worauf andere neidisch sind, das langweilt ihn inzwischen. Erst hat er gesagt, ich lasse mir von Gott nicht reinreden, und dann, wenn es langweilig oder gar im Leben schwierig wird, da jammern die Leute, niemand hilft mir und Gott gleich gar nicht. Er versinkt im Selbstmitleid, in Selbstgesprächen, der Monolog mit sich selber, das ist schon der Vorgeschmack auf die Hölle, da ist man nur noch unter sich, soll Sartre gesagt haben. So ist das, Freunde, der Mensch hat die Aktienmehrheit des väterlichen Weltkonzerns mit dem schönen Namen Schöpfung an sich gerissen, der Seniorchef, der wurde von der Menschheit abgesetzt, also der Vater. Seine Grenzen werden nicht akzeptiert, aber seine Wohnung, die darf der Seniorchef noch behalten. Er darf friedlich im Himmel sitzen, manche laden ihn mal noch zur Feierlichkeit ein, für Firmenjubiläen wie Weihnachten oder Ostern, aber ansonsten hat der alte Herr nichts zu vermelden. Und da hat die Bibel übrigens einen Begriff dafür, und diesen Begriff sollten wir uns merken, die Bibel sagt zu dieser Einstellung Sünde. Und sie sagt noch etwas, dass diese Einstellung tödlich ist. Das Ergebnis ist, viele Zeitgenossen, die sind hungrig und die wissen nicht mal, wonach sie hungrig sind. Sie stopfen alles Mögliche in sich hinein, weil sie denken, ich kann das wirkliche Leben bekommen. Und ich frage mich manchmal, wie kommt es eigentlich, dass Leute, die Hunger nach Leben haben, in der Regel nicht in den christlichen Kirchen nachfragen? Wie kommt es eigentlich dazu? Ich meine, die Bibel ist ja die Erfinderin der Selbstkritik und da darf ich doch einmal was Selbstkritisches sagen. Wie kommt es eigentlich, dass die Menschen so selten auf die Idee kommen, bei dieser Frage nach Hunger des Lebens, nach Freiheit, bei den Christen nachzufragen? Zwei Dinge sind mir eingefallen. Könnte es sein, dass wir in unseren Gemeinden, in den christlichen Kirchen zu viel von Moral reden, was wir erstens, zweitens, drittens, viertens alles zu tun haben, um anständige Menschen zu sein, und zu wenig oder manchmal gar nicht von Gnade, von Neuanfang, von Vergebung, von der Chance eines neuen Lebens. Jesus hat jedenfalls davon gesprochen und nicht nur hinter vorgehaltener Hand. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, warum Menschen vielleicht nicht nachfragen: Wir glauben nicht mehr daran, und vielleicht ist es auch bei den Christen schon so eingezogen, dass wir nicht mehr daran glauben, dass Jesus revolutionierend in das Leben eines Menschen eingreifen kann und es verändern kann. Und zwar nicht eine Revolution, die das Leben kaputt macht, da gibt es genügend in der Geschichte, sondern Jesus hat eine Revolution vom Stapel gelassen, wo das Leben gut wird, bei denen, die sich darauf einlassen. Da kann er zum Beispiel aus einem Trauerkloß einen Menschen machen, der hin und wieder Freude erleben kann und verspüren kann. Da kann er dir deine sinnlose Zukunftsangst nehmen. Er kann dir sogar das vergeben aus deinem Leben, wo du sagst, das kann ich mir selber nicht mal verzeihen. Er kann dir die Sinnlosigkeit nehmen und ein Thema fürs Leben liefern. Er kann sogar, und da habe ich einige getroffen, die das erleben durften, aus der Sucht befreien. Jesus bringt es fertig, dass du fröhlich an deine Aufgaben gehst und auf die Überraschungen und Wunder gespannt bist, die der große Schöpfer noch tun wird, auch in deinem Leben. Dann gibt es manche, die sagen, wenn sie diese Geschichte hören von Jesus, die er erzählt hat, und der Vater, also Gott, lässt das einfach so zu. Das sagt kein Wort, der fährt nicht dazwischen, als der sein Erbe haben will. Er lässt den Sohn in seiner Sucht. Er lässt den Sohn in seinem merkwürdigen Lebensstil, er lässt ihn in seinen Selbstgesprächen, in seiner Einsamkeit. Das ist die eigentliche Sehnsucht vieler Menschen, dass sie meinen, wenn doch Gott mal was sagen würde. Dann sagt er was, bloß meistens wollen die Leute nicht hören. Jetzt redet nämlich Gott auch hier in der Geschichte. Das Leben, das spielt manchmal so, da kommt eine Krise, manchmal ist das eine Corona-Krise, das ist eine Wirtschaftskrise, manchmal ist es eine Regierungskrise. Gott redet auch durch Krisen hindurch. Und so erzählt Jesus hier, als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben, ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf einen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Man könnte eigentlich meinen, der hat als Konfirmationsspruch, wer schneller lebt, ist eher fertig. Aber da ist ganz groß rauskommt die große Freiheit, und ganz unten bei den Schweinen ist er gelandet. Diese Krise haut ihn aus dem Korsett, der schöne Traum vom Leben ist zum Albtraum geworden, er wird arm und steht jetzt, wo alles leer geworden ist, alles still geworden ist, vor der Leere. Sein Portemonnaie ist leer, seine Wohnung, sein Wagen, sein gesamtes Leben. Nun kann man ja unterschiedlich mit so einer Situation umgehen. Manche entscheiden sich dafür, aufrecht im Dreck zu stehen und zu sagen, das Leben ist eben so, Zähne zusammenbeißen, weitermachen. Wäre eine Möglichkeit. Hilfreich ist es nicht. Andere entscheiden sich dafür, dass sie im Selbstmitleid versinken. Warum gerade ich? Und manche, die rasseln dann ungebremst in die Depression herein. Andere wieder, die spielen sich zum Staatsanwalt auf. Sie setzen Gott oder die Umstände auf die Anklagebank und fragen, warum hast du das zugelassen? Und wieder andere, die können gar nicht mehr in den Spiegel schauen, die ekeln sich vor sich selber. Aber der Ekel vor mir selber hat noch keinem Menschen geholfen. Der Ekel ist noch nicht der Ausweg. Der Ausweg ist, dass der Mann sich an den Vater erinnert. Er sucht nach einem Halt. Er sucht nach einem Wort, das ihn tröstet. Und während er nachdenkt, fallen ihm so ein paar Wortfetzen ein, die der Vater früher am Mittagstisch gesagt hat, ihm und seinem Bruder. Da hat er gesagt, Gott spricht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er erinnert sich an dieses Wort, aber er merkt, dass dieses Wort nicht lebt. Es ist eine Vokabelleiche, damit kann er nichts mehr anfangen, das gibt ihm keine Kraft. Das Wort hat seinen Geist aufgegeben. muss man sagen, ich war zu DDR-Zeiten bei der Armee in einer Eliteeinheit der NVA. Das waren die Bausoldaten. Das waren die, den jungen Leuten muss man das erklären, das waren diejenigen, die haben einen Eid auf den SED-Staat nicht geschworen, den haben sie abgelehnt und die haben auch nicht geschossen, weil man damit rechnen musste, dass man an die Grenze kommt und muss dann Flüchtlinge in den Rücken schießen oder so. Und das haben wir nicht gemacht. Und da sind wir natürlich als Staatsfeinde behandelt worden und dementsprechend selten in Urlaub gekommen und auch dementsprechend spät eingezogen worden. Die meisten von unseren 120 Bausoldaten, wir waren in dem Luftkurort Bitterfeld eingezogen, von unserer Kompanie. Die waren also schon verheiratet, mit 26 eingezogen, hatten auch Kinder. Und einige von denen, die hatten sogar behinderte Kinder. Hat die Kommunisten nicht interessiert. Sieht man mal, wie menschenfreundlich dieses System war. Und einer meiner Bausoldatenkollegen hatte eben ein blindes Kind. Und er kam eines Tages vom Urlaub wieder zurück. Alle 8 oder alle 10 Wochen durften wir mal ein kurzes Wochenende raus. Und da hatte er, war fix und fertig und sagte, mein Kind hat mich nicht mehr erkannt. Warum? Das kleine Kind konnte ja den Vater nur an der Stimme erkennen, aber es hat die Stimme des Vaters zu selten gehört. Und deshalb die Verlegenheit bei seinem Kind, wer ist denn das? Als ich das gehört habe, dachte ich, uns Menschen geht es mit dem Vater im Himmel ähnlich. Der Vater ist uns fremd, wir verstehen seine Stimme nicht, wir erkennen seine Stimme nicht, aber nicht, weil der Vater im Himmel zu den Soldaten gegangen ist, weggegangen ist, sondern weil wir von dem Vater wie der junge Mann weggegangen sind. Der Mensch hat von Adam an, von Anfang an, Krieg gegen den Vater, gegen Gott geführt, zeigt ihm die kalte Schulter. Also nicht der himmlische Vater ist weit weg, wir haben uns von Gott entfernt, sagt die Bibel, Schlagwort Sünde. Wir lieben die Fremde mehr als das Vaterhaus und deshalb sind die Worte Gottes, deshalb sind diese Worte vom Vater Vokabelleichen, sie haben ihren Geist aufgegeben, da ist keine Kraft mehr drin. Wie kann sich das ändern? Also wenn Jesus kommt, dann kommt Leben in die Leichen, sogar in Vokabelleichen. Ich will es versuchen, ich bin ein schlicht denkender Mensch, ich will es versuchen wieder mit einem Beispiel. Ich habe das großartige Vorrecht, dass ich beruflich sehr viel unterwegs bin und auch sehr schöne Städte zu sehen bekomme, schöne Altstädte. Und dann sitze ich manchmal in der Fußgängerzone beim Italiener, schlurf mein Espresso und gegenüber steht eine große Kirche. Und die Sonne, die scheint da drauf und du siehst von außen, dass diese Fenster der Kirche dunkelschwarz sind. Und dann gehe ich nach meinem Espresso in der Regel in die Kirche hinein, wenn sie denn offen ist. Und nicht weil ich so kunstinteressiert wäre, da habe ich gar nicht so viel Ahnung, aber weil ich einfach mal gucken will, wie ist denn das Glaubenszeugnis der Generationen vor uns, was haben die da reingemacht in die Kirche, was war ihnen wichtig? Also gehe ich in die Kirche rein und plötzlich in dem Augenblick, wo ich in die Kirche reingehe, draußen scheint die Sonne, erwecken diese Fenster, die von außen wie tot aussehen, zum Leben. Die Sonne strahlt hindurch und sie sind nicht schwarz, sondern es sind bunte Glasfenster und in der Regel sind dort sogar biblische Geschichten dargestellt. Manchmal kannst du sogar die Geschichte, die Jesus erzählt hat und die es heute Abend hier geht, dort als Bild sehen. Vom verlorenen Sohn, sagt man dazu. Also du musst sozusagen, damit sich das im Leben ändert, damit die Worte wieder Leben bekommen, die Worte der Bibel, musst im übertragenen Sinne in die Kirche eintreten, hineingehen, damit das Licht hineinstrahlen kann, also in die Nähe Gottes kommen. Wenn du zu Gott gehst, dann wirst du lebendig und die Worte der Bibel werden auch zum Leben erweckt. Du musst aber losgehen, im übertragenen Sinne eben zu Jesus, in die Kirche eintreten. Einfach mach dich auf die Socken. Und genau das macht der junge Mann jetzt bei seinem Schweinetrog. Er erinnert sich an die Worte des Vaters. Die Worte sind tot, aber plötzlich bekommt er eine andere Sehnsucht. Die Sehnsucht buchstabiert wird, das weiß er, schon als er vom Vater weggegangen ist. Aber jetzt bekommt er eine andere Sehnsucht. Da steht hier, da ging er in sich und sprach, Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger? Ich verderbe hier im Hunger. Wisst ihr, diese Sehnsucht, die haben alle Menschen. Die treffe ich sogar bei denen eben im Knast, auch nächste Woche wieder. Einer hat mir im Gefängnis mal gesagt, der Heiligabend ist für mich der härteste Tag des Jahres. Der härteste Tag des Jahres. Da weinen sogar harte Männer. Das hat vermutlich mit dieser Sehnsucht zu tun, es muss doch mehr geben, es muss doch ein heiles Leben geben, es muss doch einen Neuanfang geben. Und diese Sehnsucht kennen die Alten und die Jungen, die Kranken und Gesunden und die, die gefangen sind und die, die in Freiheit sind. In der Bibel wird der Weg genannt, auf dem wir mit unseren Sehnsüchten zum Ziel kommen. Und dieser Weg heißt Jesus. Und nun bekommt der Junge Sehnsucht nach Zuhause. Der Hunger im Bauch und der Hunger nach Leben treibt ihn zum Vater und da beschließt er, ich hau ab, ich gehe heim. Er geht heim, weil er seinen Verstand jetzt dazu benutzt, wozu er ihn ursprünglich vom Vater ja bekommen hat. Sich zu erinnern an den Vater und die Konsequenzen im Leben zu ziehen. Und er kann nur heimgehen, weil es diesen Weg zum Vater gibt. Und diesen Weg gibt es, seit Jesus am Kreuz gestorben ist, seit Jesus aus dem Grab auferstanden ist und weil Jesus diese Geschichte erzählt. Jesus hat den Weg zum Vater möglich gemacht und er will, dass bis heute jeder Mensch diesen Heimweg antritt. Da frage ich mich natürlich, wenn ich hier die Geschichte lese, was ging dem jungen Mann, als er sich dann auf dem Heimweg gemacht hat, was ging ihm denn da alles so durch den Kopf? Vielleicht hat er sich gefragt, wie wird denn mein Vater mich empfangen? Er wusste ja nicht, wie die Nummer ausgeht. Wird der Vater vielleicht mit verschränkten Armen in der Tür stehen und sagen, hab's doch gewusst, dass das nicht gebacken kriegt alleine? Oder was soll er selber sagen, wenn er dem Vater unter die Augen kommt? Soll er sagen, also Vater, guck mich an, ich bin jetzt erwachsen, ich bin reifer geworden, kann stolz auf mich sein, das Risiko habe ich nicht gescheut, ich habe auch Gutes getan, für meine Fehler habe ich bezahlt, hier bin ich wieder, ist mein Zimmer noch frei? Wisst ihr, das sagt ja alles nicht der Mann. Er klagt sich selber an, er erkennt seine Schuld und bereut alles, was er getan hat. Hier steht, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist der Türöffner, Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis. Ich bin es nicht wert. Ich bin ein Sünder. Das heißt Kapitulation. Habe ich bei den Freunden vom Blauen Kreuz auch gelernt, dass du jemand, der eine Sucht ist, erst ab dem Augenblick helfen kannst, wo er kapituliert. Jemand, der sagt, das kriege ich schon ab morgen hin, dem kannst du nicht helfen. Eric Clapton, auch Alkoholiker, hat es in seiner dicken Biografie so beschrieben. Seine Kapitulation. In diesem Augenblick gaben meine Beine fast wie sonst von selbst nach und ich sank auf die Knie. In der Abgeschiedenheit meines Zimmers flehte ich um Hilfe. Ich hatte keinen Begriff davon, mit wem ich da redete. Ich wusste nur, dass ich mit meiner Kraft am Ende war und den Kampf verloren gegeben hatte. Dann fiel mir ein, was ich über Kapitulation gehört hatte. Nie hätte ich gedacht, dass ich dazu fähig wäre, weil mein Stolz das einfach nicht zulassen würde. Aber jetzt wusste ich, allein würde ich das nicht schaffen, also bat ich um Hilfe, sank auf die Knie und kapitulierte. Und nach wenigen Tagen bemerkte ich, dass etwas mit mir geschehen war. Ein Atheist würde wahrscheinlich sagen, da habe sich eben meine Einstellung geändert. In gewisser Weise stimmt das sogar, aber es steckte noch viel mehr dahinter. Ich hatte einen Ort gefunden, an den ich mich wenden konnte, einen Ort, von dem ich immer gewusst habe, dass es ihn gab, an den ich aber nie wirklich hatte glauben wollen. Von diesem Tag an bis zum heutigen habe ich jeden einzelnen Morgen gebetet, auf den Knien gelegen, um Hilfe gefleht und an jeden einzelnen Abend habe ich für mein Leben und vor allem für meine Nüchternheit gedankt. Wenn ihr fragt, warum ich das alles mache, will ich es euch sagen, weil es funktioniert. In gewisser Weise war mein Gott schon immer da, aber jetzt hatte ich gelernt, mit ihm zu sprechen. Soweit Eric Clapton. Und genau so kannst du, auch wenn du nicht in der Sucht drin hängst, kommen und kapitulieren vor dem gekreuzigten, auferstandenen Jesus, weil er den Weg zum Vaterhaus möglich gemacht hat. Er hat ihn freigemacht. Mit deinen dunklen Seiten kannst du zu Jesus kommen, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist der Weg zurück. Das ist der Weg zurück in das Element, für das du geschaffen bist. Der Fisch, der aus dem Aquarium gesprungen ist, lässt grüßen. Der kann nur im Wasser, in diesem Element, in Freiheit leben. Und aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht Gottes, können wir nur in seiner Beziehung wirklich in Freiheit leben. Und das ist der Weg, den der Sohn jetzt geht, zurück zum Vater. Und diesen Weg hat Jesus von Gott zu dir gebaut. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, bringt das gemästete Kalb, schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot, ist wieder lebendig geworden, er war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sündenbekenntnis und Sündenerkenntnis waren notwendig, dass das fröhliche Fest der Vergebung gefeiert wird. Wer auf dem Jesusweg nach Hause geht, dem kommt nämlich der Vater auch entgegen, weil der Vater schaut immer ins Herz und Gott liebt und er will gerne vergeben. Wäre der Fremde am Schweinetrog geblieben, hätte er den Ring nicht an seiner Hand bekommen. Hätte er seinen Lebenswandel nicht bereut, wäre zu Hause nicht angekommen. Wie man sagt, wenn heute jemand hier ist, dem die Schuld seines Lebens aufs Gewissen drückt, dann hast du ein ganz großes Glück heute Abend. Ein ganz großes Glück. Aber nur, wenn dieses Gewissen, dein Gewissen, dich nach Hause treibt. Zu Jesus. Weil du bei ihm, unter seinem Kreuz, in Freiheit leben kannst. Ich war mal bei den christlichen Motorradfahrern eingeladen. Und da gibt es ja einige von denen, das sind ja so Freiheitstypen, ne? Da gibt es ja einige von denen, die haben ja dann so einen Adler noch auf der Jacke als großes Zeichen der Freiheit. Und dieser Adler ist so ein sehr schönes Symbol, wenn der da am Himmel seine Kreise zieht und diese Freiheit da oben hat, kann er diese Freiheit nur genießen, solange er das Kreuz nicht verleugnet. Er hat seine Flügel ausgestreckt und nur solange ist diese Freiheit am Himmel möglich. Wenn er das Kreuz verleugnet, und die Flügel anzieht, stürzt er zu Boden wie ein Stein. Im übertragenen Sinne ist es mit unserem Leben so, dass beim gekreuzigten und auferstandenen Jesus Freiheit nicht nur ein Gefühl ist, sondern erfahrbar und lebensverändernd. Und es ist also dein Leben, was groß auf dem Plakat steht, und es ist deine Entscheidung. Aber wir von der Kirche, wir sind angehalten, dir mit aller Deutlichkeit das zu sagen, diese Einladung, was Gott zu bieten hat, was Jesus für dich getan hat, aber die Entscheidung abnehmen, die kann dir niemand, ich auch nicht. Ich kann dir nur heute Abend eine Hilfestellung geben, das will ich dann gleich machen, indem ich hier ein Gebet laut spreche, das du in deinem Herzen, in deiner Schaltzentrale deines Lebens zum eigenen Gebet machen kannst und damit dich auf dem Heimweg machst. Aber bevor ich dieses Gebet anbiete, war eine kleine Begebenheit von einem Mann, der in seiner Wohnung sehr einsam ist, in seinem gesamten Leben eigentlich, und da tut er etwas gegen seine Einsamkeit. Er kauft sich einen Papagei, mit dem will er sich unterhalten, das ist sein Ziel, damit er nicht mehr einsam ist, aber er merkt zu Hause, wenn er den zum Käfig mit dem Papagei kommt, das Tier, das spricht nicht. Da geht der Mann zum Zoohändler, zum Fachmann und fragt, was kann ich tun, dass der Papagei endlich spricht. Da sagt der Zuhändler, sie brauchen einen Spiegel. Damit der Papagei in den Spiegel schaut, dann sieht er einen Artgenossen und dann fängt er an zu sprechen. Er kauft den Spiegel, hängt ihn in den Käfig, Fehlanzeige. Dann geht er wieder zum Fachmann, da sagt der Fachmann, wissen Sie was, der braucht auch eine Glocke. Da kann er dann mit seinem Schnabel gegen die Glocke hämmern, hört den Klang, dann wird er erwidern und wird er sprechen. Er hängt neben dem Spiegel die Glocke wieder Fehlanzeige. Da geht er wieder zum Fachmann. Der Fachmann sagt, ja, der hat zu wenig Bewegung, der braucht eine Leiter, dass er immer hoch und runter klettern kann. Dann hat er genug Bewegung und dann wird er schon sprechen. Er nimmt also die Leiter mit, hängt die mit rein in den Käfig. Der Vogel, der hämmert gegen die Glocke, der gafft in den Spiegel rein, der rennt die Leiter hoch und runter, aber er spricht nicht. Gut, sagt der Mann, eine Chance kriegt er noch, wenn er morgen früh nicht spricht, dann schaffe ich alles zurück in die Zuhandlung, ich will mein Geld zurück. Am nächsten Morgen geht er zum Käfig, der Papagei, der hängt unten auf dem Boden, guckt etwas über Kreuz, sagt was und fällt tot um. Da geht er in die Zuhandlung, nimmt alles mit, sagt, will mein Geld zurück. Jetzt, wo er anfängt zu sprechen, wo er den ersten Satz sagt, da stirbt er. Da fragt der Zuhändler, was hat er denn gesagt, der Papagei? Ja, er hat gesagt, hättest du es mal mit Brot versucht. Und da muss ich feststellen, dass es vielen Menschen so geht wie dem Papagei. Dir wird vom Fachmann empfohlen, nimm den Spiegel, schau nur auf dich, Selbstverwirklichung um jeden Preis, egal was rechts und links passiert. Und wer sich für diesen Weg entscheidet, wird verhungern. Also wird von Fachleuten gesagt, nimm die Glocke. Immer schön lautstark durchs Leben gehen, immer auf deine Meinung pochen. Und wer sich so durchs Leben schlägt, der wird verhungern. Oder dir wird gesagt, Karriereleiter. Aber ich musste feststellen, ich habe Leute getroffen, die auf der Karriereleiter ziemlich weit oben angekommen sind, aber sehr einsam waren und wo sie gute Speisen sich leisten konnten, ziemlich hungrig aussahen. Was hat der Papagei gesagt? Hättest du es mal mit Brot versucht? Jesus Christus sagt, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr Hunger nach Leben haben. Und genau dazu lade ich dich heute im Namen von Jesus ein, dass du dir das von Jesus geben lässt, dass du dich führen und leiten lässt. Aber er stülpt es niemand über, du musst es ihm sagen, dass du dazu gehörst, dass du mit ihm leben willst. Und da biete ich jetzt, wie vor uns angedeutet, ein Gebet an, dass du für dich im Stillen zum eigenen Gebet machst, aber ich bitte dich, dass du dich hinterher zu erkennen gibst. Da gibt es hier Frauen und Männer, die haben so ein Schild da dran, da steht drauf, hab Zeit für dich. Und die haben ein Heft dabei und dieses Heft, da steht das Gebet nochmal drin. Das wollen wir dir gern schenken, es sind noch ein paar Punkte drin, wie es weitergeht, die man bedenken sollte. Aber das Gebet kannst du dann mit nach Hause nehmen. Und wir haben auch Zeit eben zum Gespräch heute Abend. Aber wichtig ist, das zu klären. Willst du diesen Weg wie der junge Mann anfangen zu gehen? Und da möchte ich eben gerne Hilfestellung geben mit diesem Gebet. Wenn es dein Gebet ist, mach es zum eigenen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Erstaunliche Liebe steht auf dem Liedblatt drauf. Ich bin erstaunt, dass Gott mich liebt, denn mit bin ich es nicht. Ich bin ein ungezogenes Kind, das die Geburt. Mensch in unsere Welt.
wenn ich dort im Himmel bin, gibt's weder Schmerz noch Leid. Ich will zum großen Gala gehen, in Gott.